Der Bibeltext, den wir heute schon mehrfach gehört haben, über den ich gerne etwas sagen möchte, den hat Gott mir schon Anfang des Jahres aufs Herz gelegt. Ich habe ihn so um Pfingsten rum, weil sich das anbot, dann besonders reingenommen. Aber es ist manchmal so, dass wenn man einen Text hat aus der Bibel, mir geht es so, der mich bewegt mit Gott, dass Gott so was ganz anderes hineinlegt, als was ich ursprünglich gedacht habe. Das heißt, wir haben schon, ich habe ja gesagt, es ist schon alles Predigt, ja, und doch wird es nochmal ein bisschen anders werden als das, was wir an Impulsen schon zu diesem Text bekommen haben. Ich lese ihn nochmal vor. Es steht in Johannes 7. Und der geht folgendermaßen. Am letzten Tag, also Johannes 7, Vers 37, am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Dieses Ereignis findet bei einem der großen drei Pilgerfeste in Israel statt, nämlich dem sogenannten Laubhüttenfest, das 7 bzw. 8 Tage dauerte. Und ganz am Ende dieses Festes gab es ein besonderes Ritual. Wer ein guter Adventist ist, kann sich gut bestimmt noch erinnern, was 2006 im Sabbatschulheft am 4. April gestanden hat zu diesem Thema. Ja, genau. Also, tut mir leid. Durchgefallen. Aber es ist egal, wo ich es gepredigt habe, es ist jeder durchgefallen bisher. Ich fand ganz spannend, das habe ich mir damals schon aufgeschrieben, weil ich es so interessant fand, ein paar Hintergrundinformationen zu dem, was hier stattfindet, zu bekommen und zu merken, Jesus hat sich sehr wohl was überlegt. Ich lese das einfach mal vor, was damals am 4. April 2006 im Sabbatschulheft gestanden hat zu diesem Text. Wasser ist schon im Alten Testament ein Bild für den Geist Gottes, der neues Leben wirkt. Besonders im Hinblick auf die messianische Heilszeit, also dass der Messias kommt. Da sind ein paar Bibeltexte genannt. Am höchsten Tag des Laubhüttenfestes, also jetzt kommen wir zu unserem Text. Das ein von Jubel erfülltes Volksfest war, stieg ein Priester vor dem Morgenopfer zum Teich Siloa hinab. Muss so von der Geografie her, so oder der Topografie sich das zu erklären, Jerusalem und der Tempel, besonders der Tempelbezirk, liegen auf einer Bergkuppe ganz oben. Und man muss Richtung Süden runtergehen, und dann kommt man zu dem Teich Siloa. Also ist schon ein bisschen was zu laufen. In 5 Minuten ist man nicht hoch und runter. Also ich denke mal, hoch und runter mit Prozession kann durchaus eine halbe Stunde gedauert haben. Wenn man zügig geht, vielleicht 15 Minuten runter. Ja doch. Du kannst dich gar nicht mehr erinnern, wir sind da durchgelaufen. Ja. Und dort an den Teich Siloa schöpfte er mit einer Kanne Wasser. Das wurde wiederum in einer feierlichen Priesterprozession zum Brandopferaltar in den Tempel hinaufgetragen. Dort wurde es unter großem Jubel in eine silberne Schale gegossen, aus der es zuerst auf den Altar und dann durch Röhren nach Osten ins Kidrontal abfloss. Indem man dabei die Worte aus Jesaja 12,3 zitierte, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen, blickte man weit voraus in die messianische Heilszeit. Vermutlich genau bei dieser Zeremonie ist Jesus aufgestanden und hat gesagt, ich muss euch mal was sagen. Auf jeden Fall wird er die Aufmerksamkeit aller Leute gehabt haben. Am letzten Tag des großen Festes aber stand Jesus auf und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wann hast du schon mal richtig Durst gehabt? Halbmarathon in Hamm. Wer hat schon so richtige Dursterfahrung?
Nach der Geburt.
Und du?
Nach der Herz-OP, noch mit so einem Schlauch in der Nase. Ich hatte so einen Durst getrunken.
Ah, ja.
Irgendwann hatte der Pfleger einen Einsehen, gab es ein Schwamm durch ein bisschen was.
Ah.
Alles ist trocken. Und sind
ich habe das gehabt auf einer Wanderung in den Grand Canyon runter.
Oh. Ja. Kirsten hat auch so eine Dursterfahrung in Ägypten, genau. Das wissen die Ägypter, darum wird die Cola Richtung Pyramiden immer teurer. Genau. Meine längste Dursterfahrung, der Ramadan ist jetzt rum, das erste Mal sind wir ein bisschen mehr davon betroffen, weil wir halt einen ganzen Schwung afghanische Flüchtlinge haben, die regelmäßig in unser Café kommen, in einer der Gemeinden, in der wir sind, und wir mussten ein bisschen das Programm reduzieren wegen des Ramadans, aber sie sind trotzdem gekommen, aber wir haben dann nicht groß Kuchen und Ähnliches angeboten, um sie nicht in Versuchung zu führen. Manche wollten trotzdem ein, spannend, spannend, spannend. Die trinken ja, wenn man sich das vorstellt, die haben jetzt 30 Tage lang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts gegessen und nichts getrunken. Das längste, was ich mal ohne Wasser ausgekommen bin oder ohne jegliches Getränk, waren 24 Stunden. Das war auch zu einem jüdischen Fest, nämlich in Israel am Yom Kippur fasten die Juden. Das ist der große Versöhnungstag. Und das jüdisches Fasten ist 24 Stunden nichts essen und nichts trinken. Das ist auch im Hochsommer, es kann bis zu 40 Grad werden. Und dazu geht man noch am besten 24 Stunden in die Synagoge, um zu beten. Ich habe so viel ich konnte mitgemacht. Ich habe auch durchgehalten. Ich hätte auch jederzeit unterbrechen können, aber nach 24 Stunden wusste ich, was Durst heißt und wo ich einen Kopf habe. Kirsten hat mitgemacht, genau. Kennst du Durst nach Jesus? Ich möchte euch dazu eine Geschichte kurz vorlesen. Ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, von Jesus reden, die Kunst des Nicht-Evangelisierens. Du kennst das schon, ja? Sehr gut. Dann ist euch die Geschichte schon bekannt, aber das macht nichts. Die Geschichte ist super. Im Frühling 2003 übernachtete ich mit Freunden in einem Hotel in Basra im Irak. Das ist der Autor selber, Karl Mediadris, der Mediadris oder wie auch immer man ihn ausspricht. Karl, genau. Er sagt immer Karl. Ich heiße Karl, so steht es auch im Buch. Und er hat viel auch in der muslimischen Welt zugebracht, aber nicht nur. Und sind halt im Irak, um dort was zu machen. Irgendwie erregten wir die Aufmerksamkeit der Hotelangestellten. Dieses internationale Team in ihrem Hotel machte sie neugierig. Noch mehr waren sie davon fasziniert, dass wir weder Tarnanzüge trugen, noch M4-Karabiner mit uns rumschleppten, obwohl doch ein Krieg im vollen Gange war. Tagsüber hatten wir draußen auf den Straßen unseren ganzen Vorrat an arabischen Lukas-Evangelien verteilt. Als wir in der Lobby des Hotels neben der Rezeption standen, lehnte sich der Empfangschef über den Schalter und sah mich an. »Warum sind Sie hierher gekommen?«, fragte er mich. »Gehören Sie zur US-Armee?« »Nein«, sagte ich, »wir sind Jesus nach Basra gefolgt und jetzt versuchen wir herauszufinden, was er hier tut.« Er atmete laut ein. »Isa?«, fragte er und benutzte dabei den muslimischen Namen von Jesus. »Isa in Basra?« »Davon sind wir überzeugt«, sagte mein Freund Samir. »Und er wünscht sich, dass wir helfen, wo wir nur können.« Der Manager schnappte nach Luft und riss den Hörer von der Telefongabel. Er sprach einen kurzen Satz auf Arabisch und kam dann um den Schalter herum. »Wenn es möglich ist«, sagte er, »warten Sie bitte hier. Ich bin mir bewusst, dass Sie bestimmt sehr beschäftigt sind. Aber ich musste meinen Bruder anrufen. Er schätzt es sehr, von Isa zu hören.« Samir und ich schauten uns an. Isa war also doch in Basra. Innerhalb weniger Sekunden schlossen sich uns drei weitere Männer an, alle so um die 20 oder 30 in ihren dunkelblauen Hoteluniformen. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, sie wollten uns bitten, das Hotel zu verlassen. Und dann trat ein Mann mit schwarzem Haar und dichtem Schnurrbart nach vorne, schüttelte meine Hand mit einem Leuchten in den Augen, schüttelte er uns der Reihe nach energisch die Hände. »Sie wissen etwas über Isa?«, fragte er mich. »Ja«, sagte ich in Arabisch, »wir sind ihm hierher gefolgt.« »Oh Mann«, er hielt sich seine Hände vors Gesicht, »lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, kam ein Mann in unsere Stadt und erzählte den Menschen Geschichten über Isa.« Die restliche Gruppe und das Hotelpersonal rückten zusammen, um besser hören zu können. Als dieser Mann uns verließ, gab er meinem Vater eine Tonbandkassette mit Geschichten von Isa, seinen Wundern, seinen Lehren über die Leute, mit denen er sprach und wie er lebte. »Wow«, sagte ich. Jeden Abend Und das über 10 Jahre hinweg spielte mein Vater, meinen Brüdern, Schwestern und mir diese Kassette vor. Das ging so lange, bis sie kaputt war. Er hielt kurz inne und schnappte nach Luft. Ich liebe diese Geschichten von Isa und ich vermisse sie. Gut, sagte ich, wie er aufgeregt unterbrach er mich. Ich habe von meinem Vater und den älteren Männern der Stadt gehört, dass es Bücher gibt, heilige Bücher, alte Bücher mit den Geschichten von Isa, so wie sie sich ereignet haben und von den Freunden Isas wiedergegeben wurden. Stimmt das? Ja, sagte ich. Um genau zu sein, haben wir diese den ganzen Tag über verteilt. Er fiel fast in Ohnmacht. Ich konnte regelrecht sehen, wie sich seine Gesichtsfarbe veränderte. Er war vor Begeisterung nicht zu bremsen. Oh, bitte, sagte er und griff meine Hand. Sie müssen ein Exemplar finden und es mir geben. Ich muss eins davon haben. Natürlich, sagte ich und ging zum Aufzug. Ich werde mal sehen, ob ich noch eins übrig habe. Als ich so den Aufzug hochfuhr, merkte ich, wie ich selber vor Aufregung ganz außer mir war. Ich begegne so gut wie nie jemanden, der sich so wie dieser Mann für die Geschichten von Jesus interessiert. Das kommt sehr selten vor. In den USA dreht sich das Predigen und Lehren häufig um die biblische Lehre, Theologie und wie wir es schaffen, ein erfülltes Leben zu führen. Es scheint, als hätten wir Jesus mit seiner genialen Persönlichkeit, seiner Macht und Demut, seiner Ausstrahlungskraft und Leidenschaft einfach vergessen. Für den Mann im Hotel war Jesus der ultimative Volksheld, eine Person voller Geheimnisse und Einfluss. Er geriet geradezu in Ekstase bei dem Gedanken, die Geschichten von Jesus wiederzufinden. Wenn ich in den Staaten Vorträge halte, verlieren sich die anschließenden Gespräche in Diskussionen über Gemeindegründung, wie man ein sinnvolles Leben führt und lehrmäßige Unterschiede zwischen den Denominationen. Manchmal sinkt das Niveau sogar zu Themen wie zu den Zehnten, Lobpreismusik oder Taufe durch Untertauche im Gegensatz zu anderen Methoden. So gut wie nie will jemand über Jesus reden, über seine Geschichten, Lehren, Wunder und seine Leidenschaft für Sünder. In Amerika ist Jesus kein Volksheld. Er ist ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Der Aufzug machte Ding und riss mich aus meiner Träumerei. Ich musste irgendwie für diesen Mann ein Evangelium auftreiben, sonst würde er sich die Haare ausreißen oder die Hotelpreise würden durch die Decke gehen, wer weiß. Egal, er brauchte die Geschichten von Jesus so nötig wie Luft und Wasser. Ich nahm mein Zimmer auseinander, ich riss meinen Koffer auf, warf meine Klamotten quer durch den Raum. Ein Hemd hing am Türknopf zum Bad, ein paar Socken landeten in der Lampe. Endlich, nachdem ich in meinem Gepäck wie ein Goldgräber gewühlt hatte, fand ich, was ich gesucht hatte, ein Lukas-Evangelium. Auf Arabisch lautet der Titel so ähnlich wie das Evangelium vom Lukas, einem Nachfolger von Jesus. Ich packte es, rannte es aus dem Zimmer und sofort in die Lobby. Ich werde seinen Gesichtsausdruck nie mehr vergessen. Als ich ihm das Buch gab, Tränen liefen ihm die Wangen runter, als er es ehrfürchtig in die Hand nahm, an seine Stirn drückte und seine Augen schloss. Er küsste es, öffnete das Buch langsam, um es sich anzusehen. Liebevoll ließ er seine Finger über die Seiten gleiten und raste plötzlich zur Rezeption. Er nahm das Telefon, wählte hastig eine Nummer und redete noch hastiger. Nachdem er aufgelegt hatte, sah er mich an und sagte, ich musste meinen Vater anrufen. Er wird wissen, ob das hier dieselben Geschichten von Isa sind, die ich damals gehört habe. Wir warteten ein paar Minuten und nach kurzer Zeit tauchte ein älterer irakischer Mann auf mit grauem Bart und allem so, was dazugehört. Er schaute uns erst einmal ziemlich misstrauisch an und ging auf seinen Sohn zu, der total außer sich war vor Begeisterung. Papa, sagte er, diese Männer sind hierher gekommen, weil sie Nachfolger von Jesus sind. Ich erzählte ihnen von den Isa-Geschichten auf dem Tonband und fragte sie, ob sie schon einmal von den Schriften mit den Geschichten gehört hatten. Und sie gaben mir eine davon. Der alte Mann kam näher, nahm das Evangelium in die Hand und schaute es sich an. Er las den Titel, blätterte sich durch die Seiten, hielt hier und da inne, um etwas zu lesen, und stoppte schließlich. Er führte das Buch zu seinen Lippen und küsste es mit Tränen in den Augenwinkeln. Ja, sagte er, Das ist es. Das sind die Geschichten von Isa. Er packte unsere Hände, drückte uns an sich und zitterte vor Dankbarkeit. So ist es an vielen Orten im Mittleren Osten. Ich werde von Menschen überrannt. Ich wurde von Menschen überrannt. Sie fielen über mich her. Ich wurde regelrecht in den Kofferraum meines Autos gequetscht. Und das nur, weil ich die Geschichten von Jesus an Menschen verteilte, die sich nach ihm sehnten. Und so sollte es ja auch sein. Das heißt natürlich nicht, dass der Rest der Bibel irgendwie ungültig oder weniger wichtig ist. Es weist einfach darauf hin, dass Araber eine gewisse Schwäche für Jesus haben, wie auch viele andere sie haben. Und in gewisser Weise mehr als wir hier im Westen. Das würde ich mir wünschen. Fährst du mit dem Kofferraum auf den Parkplatz, hast ein paar Lukas-Evangelien drin und kannst gar nicht so schnell reingreifen, wie die Leute sie von dir haben wollen. Ja, weil der Silas ist gar nicht hier, ich kann mich gut erinnern, er erzählte, dass an seiner Schule Gideon-Bibeln, so kleine Gideon-Bibeln verteilt wurden. Er kam nachher, glaube ich, mit 10 oder 15 davon an, weil die meisten anderen sie einfach weggeworfen hatten. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und wer mich glaubt, wie die Schriften sagten, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausfließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wir haben das in der Kindergeschichte eben gehört. Ja? Es geht nicht um Wassermonster bei Ströme von lebendigem Wasser, die fließen. Mir fällt dazu, wie Silas immer sagt, meine Lieblingsgeschichte in der Bibel ein. Das ist eine wirklich der absoluten Lieblingsgeschichten, die ich habe, die das verdeutlichen. Ich will die gar nicht vorlesen, sondern ich möchte das nur kurz im Überblick mal haben aus der Sichtweise, was es heißt, Durst nach Jesus zu haben und was Ströme des lebendigen Wassers sind. Ein paar Kapitel vorher, gar nicht wenige, nicht viele, drei Kapitel vorher, im vierten Kapitel, gibt es auch eine Begebenheit, die was mit Strömen lebendigen Wassers zu tun hat. Jesus kommt um die Mittagszeit an einen Brunnen und trifft dort eine Frau, die, was man normalerweise nicht macht, in der Mittagshitze sich Wasser holt. Und er bittet sie um Wasser und sie ist ganz geschockt, weil sie ist eine Fremde, andere Kultur, Samariterin, er Jude, die haben miteinander nichts zu tun. Und sie sagt, warum fragst du mich? Und er sagt, wenn du wüsstest, wer dich fragt, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und diese Frau versteht ihn noch nicht so ganz, aber es entwickelt sich etwas, dass sie merkt, sie möchte dieses Wasser haben. Und sagt, dann gib mir doch dieses Wasser. Und Jesus sagt etwas ganz Komisches. Ja, dann hol mal deinen Mann. Und das ist so der Knackpunkt, wo es beginnt, aus Jesus herauszufließen, spätestens dann sichtbar für die Frau, weil sie sagt, ja, hast du recht. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist auch nicht deiner. Das konnte Jesus nicht wissen, weil er die Frau vorher nicht kannte. Außer durch das, was hier er in Johannes 7 sagt, dass der Heilige Geist es ihm offenbart hat. Und er ist nicht so, na, was bist du denn für eine Schlampe? Ja? Jetzt kommst du plötzlich an und willst was von mir. Ja? Es macht nicht den Eindruck, dass er von oben herabguckt oder sonst irgendwas, sondern er sagt einfach die Fakten. Und zwar ohne zu verurteilen, ohne niederzumachen, sondern einfach ganz liebevoll. Es sind die Fakten. Ja? Das ist dein Leben. Ich kenne dein Leben. Und das Wasser fließt. Und die Frau erfährt, indem sie Jesus begegnet, auf einmal, was es heißt, dieses lebendige Wasser. Und es entspinnt sich ein Gespräch. Plötzlich sie merkt, da ist mehr. Dieser Mensch, Jesus, ist einfach mehr. Ja? Und sie begreift, dass Jesus derjenige ist, der ihren Hunger nach Leben stillt. Und das Schöne ist, was daraus erwächst, diese Frau ist durch dieses lebendige Wasser, was sie durch Jesus erfahren hat, dass er sie überhaupt nicht verurteilt, gerichtet hat, sondern einfach ihr helfen wollte, wie vielleicht formuliere ich es nochmal so. Es gibt ein großes Problem, was wir Menschen haben. Ich bin sicher, jeder von uns hat Dinge erlebt, von denen er sich nicht wünschen würde, dass sie hier vorne auf der Leinwand gezeigt werden. Oder? Würdet ihr gerne so manche Episoden aus eures Lebens hier vorne so schön für alle mit Text und Ton, vielleicht noch in 3D mit so einer schönen, oder wir haben alle so eine 3D-Brille auf, ne, diese, wo man dann Virtual Reality das noch richtig von allen Seiten betrachten kann? Ja, nicht gerne. Manche von diesen Dingen, die wir in unserem Leben haben, haben wir vergraben und die sind wie so ein Geschwür in uns drin. Und die machen uns krank und kaputt, die machen uns vielleicht auch in manchen Punkten griesgrämig, vielleicht auch unfair anderen Leuten gegenüber. Und dieses lebendige Wasser, was Jesus bringt, das spült das nach oben. Aber nicht, um uns bloßzustellen und auf der Leinwand zu präsentieren, das hat Jesus nicht gemacht. Sondern das Gute ist, wenn Jesus wir zulassen, dass das lebendige Wasser Jesus das nach oben spült, dann kann Jesus das wegspülen und mit seinem Wasser füllen, dass Klarheit reinkommt und wir nicht mehr irgendwelche Leichen noch im Keller mit herumtragen, die uns zerstören und durch uns dann auch das Leben von anderen schwer machen. Das ist das lebendige Wasser, was Jesus hier bringt und was diese Frau erfährt. Und sie ist so freigespült worden, dass sie etwas macht, was sie sonst um jeden Preis vermieden hat. Sie rennt nämlich zurück in das Dorf, um allen zu erzählen, da draußen ist einer, der hat mir alles über mich gesagt. Jetzt kann sie es, weil sie jetzt frei ist. Weil sie das lebendige Wasser getrunken hat. Und sie wird gleichzeitig zu einer Quelle von lebendigem Wasser, was auf all die anderen Leute überfließt, die dann nach draußen rennen, um Jesus zu sehen. Und am Ende, sie laden ihn ein, bleibt bei uns, er bleibt 2 Tage da. Und am Ende sagen die Leute, jetzt glauben wir nicht mehr, weil du uns von ihm erzählt hast, sondern ich formuliere es mal mit diesem Bild des lebendigen Wassers, weil wir jetzt selber getrunken haben, weil wir ihm selber begegnet sind, selber gehört haben, was er gesagt hat. Am letzten Tag des großen Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Was Jesus hier nicht sagt. Wenn jemand dürstet, dann muss er erstmal die 10 Gebote halten, um zu mir zu kommen. Wenn jemand Durst hat, dann muss er erstmal seinen Lebensstil verändern. Also solange du noch raus hast, hast du sowieso keine Chance, kannst du nicht zu mir kommen. Was, du isst noch Schweinefleisch, geht gar nicht, ja. Oder keine Ahnung, was euch so alles noch einfällt an Dingen. Ja. Oder wir sind ja die Freikirche der 7. Tags-Adventisten. Also du musst erstmal alle 28 Glaubenspunkte richtig verstanden und kennengelernt haben. Dann kannst du zu mir kommen. Bei der Musik, die du da hörst, hast du gar keine Chance, zu mir zu kommen. Nein, das sind alles Dinge, die Jesus nicht sagt. Ich finde es so spannend. Er sagt einfach, wer Durst hat, egal wie dein Leben aussieht, komm. Egal, ob du, ja, also ich verstehe dieses Bild dieser Frau so mit diesen 5 Männern, dass sie wahrscheinlich so eine Berufsprostituierte in dem Hinsicht war, dass sie immer so einen festen Freier hatte, der dann dafür gesorgt hat, dass sie ihren Unterhalt hatte, um sich ihr Leben zu finanzieren. Ja. Klingt nicht so toll. Ich weiß nicht, ob die Frau wirklich glücklich damit war. Es ist ohne Bedingung. Jesus sagt einfach nur, wenn du Durst hast, komm zu mir. Und das finde ich das Spannende in dieser ganzen, auch in der Bibel, gerade auch wenn wir im Johannesevangelium schauen. Das ist das, was die Menschen verändert. Das ist das, was wir in dieser Geschichte von Karl gelesen haben. Die Leute haben einfach, die können einfach zu Jesus kommen. Du musst nicht erst dich vom Islam zum Christentum bekennen, bevor du überhaupt zu Jesus kommen kannst, Du kannst einfach gleich zu Jesus kommen und die Begegnung mit Jesus verändert einfach dann Menschen, wenn du es zulässt. Wenn du zulässt, dass Jesus den großen Hahn, das große Füllhorn des lebendigen Wassers auf dich, in dich eingießen darf und dass es fließen darf und dich füllen darf aus dir raus. Das verändert, einfach zu Jesus zu kommen. Ich hatte neulich eine Beerdigung von einem Gemeindeglied, das fand ich ganz spannend. Der ist mit 82 Jahren, also Anfang 90 ist er gestorben. Und dann habe ich, weil ich bin relativ, bin ja gut, jetzt bin ich auch schon wieder ein paar Jahre im Bezirk, aber der war halt schon vor mir da, bevor ich kam. Und dann habe ich halt geguckt bei der Taufvorbereitung, oh, der hat sich erst vor 10 Jahren taufen lassen, also mit 82 Jahren. Das finde ich schon stark, wenn jemand mit 82 Jahren entscheidet, ich folge Jesus nach. Und so war eben die Teilnehmer an der Beerdigung sehr unterschiedlich. Es waren ein paar aus der Gemeinde, das ist eine kleine Gemeinde, also nicht so viele. Mittagszeit können auch nicht so viele, wenn sie berufstätig sind. Und viele andere Leute, weil er war jemand, der, also wenn der im Bus gesessen hat, dann hat er nicht einfach im Bus gesessen, sondern spätestens am Ende der Fahrt war der Busfahrer sein Freund. Und so kannte er total viele Leute und hat sich mit vielen Menschen angefreundet und so waren auch einige gekommen. Das sind immer gute Gelegenheiten, von Jesus zu erzählen. Und er hat auch eben auch vielen anderen erzählt von seinem Glauben und Jesus. Und da saß eine Frau an dem einen Tisch und sagte, ich finde das ganz toll, was sie so machen und so. Ich habe mich viel auch mit ihrer Kirche auseinandergesetzt, aber mit dem Sabbat, da habe ich einfach ein Problem. Sie sind so ausgrenzend. Ja. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was? Also mit dem Sabbatgebot, so hat sie es formuliert, mit dem Sabbatgebot, so wie Sie das auslegen, habe ich einfach ein Problem. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich habe auch ein Problem mit dem Sabbatgebot. Und da saßen noch drei Adventisten mit am Tisch. Und die hat da nicht drauf reagiert. Und habe ich gesagt, ich muss jetzt dazu was sagen. Ich kann das nicht so stehen lassen, wo die anderen drei hier sind, ohne dass ich was dazu gesagt habe. Sie haben mich nicht nachgefragt, aber ich muss einfach was dazu sagen. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich war auch nicht früher Adventist. Aber als ich die Bibel angefangen habe zu lesen und ich habe da gelesen, Gott hat in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen und am 7. Tag hat Gott den Menschen den Sabbat geschenkt als ein Geschenk, nämlich das Geschenk der Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus. Und als ich das damals für mich entdeckte, habe ich gesagt, cool, Geschenke Jesus, Geschenke Gottes will ich haben. Und das war für mich der Grund, dass ich gesagt habe, wenn Jesus mir das schenkt, dann will ich das einfach für mich so nehmen. Und das ist alles. Das Gebot kam viel später dazu. Das Entscheidende war das Geschenk. Und es muss die drei Adventisten so sehr beeindruckt haben, dass eine das gleich am nächsten Sabbat erzählt hat im Gottesdienst. Und es gab noch so eine zweite Geschichte, da hat auch fing jemand an mit mir zu diskutieren und wollte dann, das war ein Christ von einer anderen Denomination, der wollte mit mir über den Sabbat und Sonntag diskutieren und ich habe ihm auch gesagt, wissen Sie, ich will gar nicht mit Ihnen diskutieren. Ich lese in der Bibel, dass Gott mir den Tag geschenkt hat und deswegen mag ich ihn. Und wenn Sie das anders sehen, ich liebe Geschenke, Jesus, Ihre Entscheidung, ob Sie das Geschenk haben wollen oder nicht. Aber ich will mit Ihnen nicht über das Gebot diskutieren. Und das Gespräch war dadurch auch relativ schnell dann einfach in der Richtung beendet. Und ich fand noch was spannend, wir haben in Hamm eben auch eine Truppe, mit der wir wieder versuchen, eine neue Gemeinde aufzubauen. Und da ist jemand, der sagt, oh, wie ihr Adventisten das Abendmahl feiert mit dieser Fußwaschung. Muss man das denn so machen? Ja. Ich habe gesagt, nein, muss man nicht so machen. Und dann habe ich einfach Johannes 13 aufgeschlagen. Jesus hat sich das ausgedacht, nicht ich. Und hat sich was dabei gedacht. Bei der Fußwaschung geht es nicht um die Fußwaschung. Bei der Fußwaschung, wenn wir vor dem Abendmahl uns die Füße waschen, geht es darum, dass Jesus deutlich gemacht hat, ich bin zum Äußersten gegangen. Ich habe mich so erniedrigt. Niedriger geht es gar nicht. Füße waschen war der niedrigste Sklavendienst. Ich habe immer dieses Schöne, damit man sich das lecker vor Augen halten kann. Die Leute sind mit Sandalen oder barfuß rumgeraunt. Und die Straßen waren nicht so schön sauber und gefegt. Staub ist noch das Harmloseste. Aber da sind Ziegen und Schafe und Pferde und Esel, sind alles durch die Straßen. Ihr könnt euch vorstellen, was auf den Straßen ist. Und so zickzack kannst du gar nicht laufen. Ich kann verstehen, dass kein Sklave Bock hatte, irgendjemand die Füße zu waschen. Und Jesus hat es gemacht. Und es war ein Symbol dafür, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Den niedrigsten Dienst. Und Jesus sagt aber ganz deutlich in Johannes 13, so wie ich euch getan habe, sollt ihr tun. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, euch die Füße zu waschen. Was er damit meint, erstmal, und das finde ich ganz schön heftig, wenn wir beim Abendmahl uns die Füße waschen, sage ich, ich bin bereit, mein Leben für dich einzusetzen, wie Jesus sein Leben für mich eingesetzt hat. Das ist eine ganz schöne Nummer. Und wenn Jesus das mit diesem Symbol verknüpft hat, warum soll ich das wegnehmen? Und Leute, wir sind viel zu verkopft. Jesus hat uns Brot und Wein auch gegeben, nicht als einfach nur, ja, okay, wir können uns das vorstellen, dass ich das Abendmahl nehme. Okay, ja, ich könnte mir das vorstellen, dass ich das mache. Sondern das ist wirklich Machen. Gott hat uns mit 5 Sinnen geschaffen und nicht nur mit Hör- und Sehsinn, sondern auch mit Tastsinn, mit Geschmackssinn, mit Riechsinn. Und er möchte, dass wir ihn ganz erleben. Aber habe ich ihm gesagt, ich habe das gar nicht so lange ausgeführt, wie ich das... das habe ich so lange ausgeführt. Das war ja in einer anderen Situation. Das war nicht mehr bei der Beerdigung. Ich habe gesagt, du musst das nicht machen. Nein. Und wenn ich Abendmahl halte, ich weiß nicht, ob ich das hier auch schon so deutlich gemacht habe, ich habe immer gesagt, Jeder ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, der sich zu Jesus Christus als seinem persönlichen Herrn und Erlöser bekennt. Und wenn jemand aus persönlichen Gründen nicht am Fußwaschen teilnehmen möchte, ist er trotzdem eingeladen, an Brot und Wein teilzunehmen. Das ist voll okay. Aber wenn Jesus mich doch einlädt in seinem eigenen Wort, mach auch die Handlung. Symbolhandlungen haben auch eine Kraft. Und in dieser Symbolhandlung vollziehe ich nach, was Jesus für mich getan hat. Warum soll ich das nicht tun? Ich finde es so schön, dass Jesus hier sagt, und deswegen mag ich diesen Titel hier, die Kunst des Nicht-Evangelisierens. Es geht eben nicht darum, dass ich Leute mit irgendwelchen Lehren oder Wahrheiten zutexte, sondern dass ich einfach die Menschen zu Jesus bringe. Und das finde ich auch spannend. Mission heißt nämlich nicht, jemand zuzutexten, sondern die Durstigen zu finden und den Durstigen von Jesus zu erzählen. Jetzt kommen wir zu dem Wassermonster nochmal. Also den strömenden, lebendigen Wassers, die von uns ausgehen sollen, wenn wir von diesem Wasser trinken. Jesus, wenn wir von Jesus trinken, also im übertragenen Sinne, wenn wir Jesus nachfolgen, mit Jesus gehen, mit Jesus sind. Woher weiß ich, ob von meinem Leib Ströme des lebendigen Wassers ausgehen? Es gibt bestimmt mehr, aber ich habe drei Fragen, drei ganz einfache Fragen. Sind Menschen gerne in meiner Nähe? Die zweite Frage, habe ich eine positive Einstellung zu allen Menschen, auch die nicht so riechen und aussehen und so denken wie ich? Und oft sind Frage 1 und 2 miteinander verknüpft, weil wenn ich eine positive Einstellung habe, sind die Menschen wahrscheinlich gerne in meiner Nähe. Und die dritte Frage ist, fühlen sich Menschen durch mich zu Jesus hingezogen? Sind Menschen gerne in meiner Nähe? Habe ich eine positive Einstellung zu meinen Mitmenschen, egal wie sie sind? Und fühlen sich Menschen in meiner Nähe zu ihm hingezogen? Ich weiß, dass ich da noch Wachstumsbedarf habe. Egal, ob du das klar mit Ja beantworten kannst oder mit so, könnte noch verbesserungswürdig sein. Hör nie auf, näher an Jesus heranzutreten. Und dann ist die Frage, und wir sind in der Zielgeraden, wie komme ich denn näher zu Jesus? Viele Gemeindeglieder haben so, viele Christen haben so Andachtsbücher zu Hause, wo sie dann lesen, Bibeltext und was Leute sich ausgedacht haben. Hör damit auf. Ja. Ich erkläre das jetzt nochmal weiter. Lies dieses Buch. Wir benutzen das nur als Krücke, weil morgens die 5 Minuten, die ich mit meinen Jungs am Frühstückstisch sitze, die sie ihr Müsli schlürfen. Ja. Ich bin froh, dass wir überhaupt was mit ihnen machen, weil sie dann gleich wieder weg sind. Ja. Aber wenn dein geistliches Leben, dein Leben mit Jesus daraus besteht, das ist der Schwerpunkt, dass du irgendwelche Andachtsbücher liest. Es ist nicht schlecht, Andachtsbücher zu lesen. Ich lese auch Bücher von frommen Leuten, die mit Jesus Erfahrung gemacht haben und was sie daraus gelernt haben. Das ist für mich auch sehr erbaulich. Aber wenn dein geistliches Leben, deine Beziehung zu Jesus sich darauf beschränkt, solche Bücher zu lesen, hör auf! Und wenn du es tust, lies trotzdem, dieses sollte das wichtigste Buch sein, was du liest. Und ich gehe noch weiter. Wirklich, die wichtigsten Bücher in diesem Buch, die du lesen solltest, sollen die 4 Evangelien und die Apostelgeschichte sein. Besonders die 4 Evangelien. Das heißt nicht, dass die anderen nichts gelten. Aber lies sie und bete dabei, Jesus, zeig dich mir. Ich möchte dich erleben, ich möchte dir begegnen, ich möchte mehr von dir. Und lies sie, bis sie wirklich ganz tief in dir sind und du Jesus begegnet bist. Und dann geh zu den anderen Büchern. Aber dann hast du die richtige Brille auf, um den Rest der Bibel zu verstehen. Weil Jesus ist der Schlüssel für dieses ganze Buch. Und egal, was du liest im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, der Schlüssel, um alles zu verstehen, was hier drin ist, ist eine Person. Und das ist Jesus. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ich wünsche mir, dass wir solche Menschen sind. Dass dein Durst nach Jesus nie aufhört. Das finde ich übrigens nicht ganz richtig in Johannes 4. Jesus sagt, dass dann so automatisch, wenn wir von ihm getrunken haben, so eine Quelle wird, die ins ewige Leben sprudelt. Ja, aber je mehr ich von Jesus trinke, desto mehr Durst habe ich nach Jesus. So geht es mir zumindest. Und die Welt braucht Menschen, die nicht rausgehen und die Leute zutexten und missionieren mit Dingen, die sie nicht wissen wollen. Sondern die Welt braucht Menschen, die wissen, wo der Durst des Lebens zu stillen ist und die einfach durstige Menschen auf Jesus hinweisen und den Rest Jesus überlassen, wenn sie ihm begegnen und aus seiner Quelle trinken. Amen.